Ich bin Tobias Holub. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
Dienstag früh finden Hausdurchsuchungen in der Villa von René Benko in Innsbruck und in der Signa-Zentrale in Wien statt.
Auch das Sondereinsatzkommando Cobra war vor Ort und zudem kam auch unter anderem eine Drohne im Einsatz, das liest man jetzt zumindest aus den etlichen Berichten.
Es geht um Vermögensverschiebungen, aber auch um teure Waffen, mögliche Investorentäuschung und einen Luxussportwagen.
Es war einiges los rund um die Villa des Signa-Gründers und Ex-Milliardärs René Benko. Drohnen und ein Sondereinsatzkommando. Was die Behörden nicht nur in Innsbruck, sondern auch in Wien sichergestellt haben, könnte neuen Schwung in die Ermittlungen rund um die Signa-Pleite bringen.
Wenn einmal Ermittlungen laufen, wenn einmal Hausdurchsuchungen durchgeführt werden, dann kann man wohl meinen, dass die Luft dünner wird.
Also ich glaube, jetzt kommen wir dann in die Zone, wo man vielleicht ein Beatmungsgerät braucht.
Die Luft wird dünner und die Verdachtslage verdichtet sich immer weiter. Hat Benko versucht, die Finanzen seines Firmenimperiums zu verschleiern, um aufgeregte Investoren zu täuschen und Schaden von sich selbst abzuwenden? Darüber sprechen wir heute. Renate Graber, Fabian Schmidt, jetzt haben wir eigentlich schon relativ lang keinen großen Podcast rund um René Benko und das Signa-Imperium mehr gemacht, aber diese Woche hat es wieder einen Paukenschlag gegeben, nämlich eine Hausdurchsuchung unter anderem bei René Benko in Innsbruck, die teilweise recht bedrohlich ausgesehen hat mit Spezialeinheiten und auch Drohnen. Was hat sich denn da am Dienstag, war das glaube ich, in Innsbruck abgespielt?
Ja, es war tatsächlich ein großer Einsatz. Dieser große Einsatz hat zum Teil in Igls bei Innsbruck gespielt. Da befindet sich nämlich die von René Benko und seiner Familie aktuell bewohnte Villa. Nicht nur dort hat sich's abgespielt. Die Ermittler, die Soko Signa ist ausgerückt und die diversen Polizeieinheiten, die bei solchen Einsätzen dabei sind. Das kann Fabian dann noch näher erklären, warum auf die Wege dabei gewesen ist. Es war auch eine Hausdurchsuchung in einem zweiten Innsbrucker Wohnsitz von René Benko, in dem er nicht mehr ist, aber der immer noch von Angehörigen von Benko bewohnt wird. Und es gab auch Hausdurchsuchungen in Wien. In Wien ist ja die Zentrale der Signa Holding, aber auch der wichtigsten Kerngesellschaften der Prime Development. An diesen Orten gab es überall Einsätze.
Ja, und die Bilder waren relativ spektakulär. Wir werden eh gleich drüber sprechen, was die Ermittler gesucht haben. Was sie auf jeden Fall abgeschleppt haben, ist einen Porsche. Und die Vega, also schwer bewaffnete Polizeieinheit, war dabei, weil nach Waffen gesucht wurde, die im Besitz von René Benko sind. Und das ist quasi auch dann ein Fixum, dass immer wenn nach Waffen gesucht wird, wenn es um Waffen geht in der Anordnung, dass dann auch solche Ermittler dabei sind als Schutzmaßnahme.
Es ist vom Anwalt von René Benko, von Norbert Weiß, aber gleich als bekannt wurde, dass Hausdurchsuchungen stattfinden, betont worden, dass er kooperativ sei und später auch, dass das alles unspektakulär gelaufen ist, also so wie etwas laufen soll, wenn es zu Hausdurchsuchungen kommt.
Warum sucht die Polizei denn bitte nach Waffen und einem Porsche in der Villa von René Benko?
Sie wollten eigentlich sehr viel finden, wie aus der Anordnung zur Hausdurchsuchung, jedenfalls zu jener, was die Villa in Igls betrifft, hervorgeht. Wie immer bei solchen Hausdurchsuchungen, es geht um Datenmaterial, es geht um Handys, es geht um Laptops, es geht um Computer, es geht um Waffen in dem Fall. Man hat nämlich festgestellt, dass auf René Benko Waffen zugelassen sind, die aber nicht im Verzeichnis angeführt wurden, dass im Zusammenhang mit René Benkos private Insolvenz abgegeben werden musste. Und es geht eben auch um diesen Porsche. Vielleicht mag Fabian da mehr dazu erzählen.
Ja, genau. Also ein Strang der Durchsuchung hat sich schon mit der Frage befasst, ob René Benko quasi Vermögenswerte nicht angegeben hat in diesem Vermögensverzeichnis. Diese Waffen sind offenbar sehr, sehr hochpreisig, die gesucht wurden. Also die Ermittler halten fest, dass er vergangenes Jahr zum Beispiel zwei Waffen gekauft hat für den Preis von 69.000 Euro. Und da geht es eben auch bei dem Porsche darum, der Porsche ist im vergangenen Herbst auf eine Tochterfirma der Laura Privatstiftung angemeldet worden, die Laura Backus GmbH. Und die hat dann Geld an Benko überwiesen, also ihm quasi das Auto abgekauft. Und die Vermutung ist quasi, dass das Auto so auch nicht im Vermögensverzeichnis aufscheinen sollte. Also man hat da schon ganz konkret auch nach Wertgegenständen, Vermögenswerten im weitesten Sinn gesucht, um diese dann womöglich auch dem Vermögensverzeichnis zuzuführen, beziehungsweise der Insolvenzmasse.
Der Verdacht ist also, dass Benko Vermögen verschleiert. Das heißt, zur Seite geräumt hat, damit das eben nicht an die Gläubiger kommt. Das ist ein Verdacht und man muss gleich an dieser Stelle sagen, für Benko, der die Vorwürfe bestreitet, gilt die Unschuldsvermutung auch für alle anderen, die in der Zwischenzeit als Beschuldigte geführt werden. Wir werden vielleicht noch darauf zu sprechen kommen.
Aber damit ich das richtig verstehe, es gibt ja mittlerweile da schon ganz viele Stränge. Es gibt das Konkursverfahren in verschiedenen Signa-Unternehmen. Es gibt mittlerweile auch ein Privatkonkursverfahren bei Benko selbst, richtig? Also es geht darum, dass da jetzt Geld gefordert wird und dass dann beim Vermögen aber nicht ordentlich aufgelistet wird, was alles da ist, damit es eben nicht abgegeben werden muss, um zu verschleiern. Deswegen reden wir über teure Waffen und Autos.
Genau, man muss das trennen. Also es gibt zum einen die Insolvenzverfahren, das ist zivilrechtlich, das hat mit dem Strafrecht derzeit nichts zu tun. Und auf der anderen Seite gibt es die Vorwürfe, die die WKStA, also die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, erhebt. Da geht es um strafrechtliche Vorwürfe und zwar mittlerweile eine ganze Menge. Es geht um Untreue, es geht um Betrug, es geht um schweren Betrug. Es geht um CRIDA, also eben, da kommt quasi dann das Strafrechtliche mit dem Insolvenzverfahren zusammen, also dass Gläubiger benachteiligt werden, und zwar vorsätzlich oder grob fahrlässig. Um all diese Dinge geht es und bei der Insolvenz spielt das eine ins andere. Das heißt, da kann auch Strafrechtliches relevant werden, eben wenn man versucht, absichtlich quasi und umgangssprachlich betont, absichtlich Vermögen zu verschleiern, damit die Gläubiger nicht rankommen.
Und der zweite große Komplex in den Ermittlungen betrifft quasi das Aufstellen von frischem Geld für die Signa-Gruppe, als die in eine Schieflage geraten war, also das Jahr 2023 vor allem. Also es wurde ein Kredit von einer Bank vergeben und die Frage ist, ob die Signa da offengelegt hat, wie es quasi um ihre Bilanz steht und um ihre wirtschaftliche Prognose. Und in einem anderen Fall geht es darum, dass Benko und andere vorgetäuscht haben sollen, dass Geld von der Benko Privatstiftung in die Signa Holding fließt und in Wahrheit sei das aber Geld anderer Investoren gewesen. Also da steht der Vorwurf im Raum, dass Investoren getäuscht wurden, damit die quasi noch Vertrauen haben in die wirtschaftliche Zukunft der Signa und eigenes Geld nachschießen. Da sprechen die Ermittler von einem quasi Karussell an Überweisungen, die nicht wirtschaftlich erklärbar sind.
Ein Karussell, also dass das Geld quasi nur hin und her geschoben wird, damit es immer an anderen Ecken und Enden so aussieht, als wäre es da, wo es doch immer das gleiche Geld ist, das eben nur im Kreis fährt. Aber Renate, eine blöde Frage, war es nicht eigentlich schon viel zu spät für so eine Hausdurchsuchung? Hätte man nicht schon vieles auf die Seite schaffen können, möglicherweise in dieser langen Phase jetzt, die letzten Monate?
Ja, das glaubt man immer wieder. Und wenn man mit Ermittlern spricht oder auch mit Juristen und Anwälten, die in solche Kausen involviert sind und sich damit beschäftigen, schon seit vielen Jahren, sagen immer wieder, es ist erstaunlich, wie viel man auch noch nach Jahren findet. Also offensichtlich ist es so, dass man als Betroffener nicht glauben mag, dass sie nochmal kommen oder was sie alles finden können, die Ermittler. Das ist anscheinend anders, als wir uns das alle vorstellen.
Wir machen eine kurze Pause und sind gleich zurück.
Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Seit 35 Jahren lesen die Menschen im Standard auch das, was sie woanders wohl nicht lesen könnten.
Guten Tag, mein Name ist Hans Rauscher und ich schreibe seit 25 Jahren für den Standard auch das, was ich woanders wohl nicht schreiben könnte.
Der Standard, der Haltung gewidmet.
Renate, Fabian, ihr habt schon gesagt und wir haben auch von dem Anwaltsteam in dem ganzen Thema gehört, dass Benko kooperiert im Großen und Ganzen, aber wir reden da jetzt teilweise auch von strafrechtlichen Vorwürfen. Was für Konsequenzen könnte denn das noch haben, gerade für Benko?
Naja, das kann man jetzt alles noch nicht sagen. Das ist einfach ein Ermittlungsschritt gewesen. Es hat ja schon Hausdurchsuchungen gegeben. Jetzt gibt es neue Hausdurchsuchungen. Die WKStA bekommt ja im Laufe ihrer Ermittlungen immer wieder neue Informationen. Es gibt zum Beispiel, auch das wurde in der Anordnung zur Hausdurchsuchung in der Villa angeführt, Zeugen, die behaupten, dass Ronny Benko immer das Sagen gehabt habe in der Signa-Gruppe, also in der Signa-Holding bezüglich Signa-Development, bezüglich Signa Prime, diesen wichtigen Kerngesellschaften. Ronny Benko hat das ja immer bestritten. Er war eine Zeit lang Vorsitzender des Beirats und er hat auch im Urschuss schon vor 2 Jahren gesagt, er sei nicht operativ tätig, er sei nur noch strategischer Berater und interessiere sich nur mehr für die Strategie. Wenn er aber die faktische Geschäftsführung gehabt hat, so wie das die WKStA annimmt, dann kann er auch zur Verantwortung gezogen werden für Transaktionen, die im Rahmen der Signa und eben dieser Gesellschaften getätigt wurden.
Also was man auch sagen kann jetzt mit Blick auf diese Hausdurchsuchungsanordnung ist, dass die Ermittler schon einige konkrete Vorwürfe herausgearbeitet haben. aber gleichzeitig glaube ich, dass sich die Ermittlungen noch sehr lange ziehen werden, weil es da auch um eine liechtensteinische Stiftung geht. Dann wissen wir, dass Benko auch in Luxemburg Stiftungen besitzt und Unternehmen. In die Schweiz führen einige Spuren. Also die Renate weiß das noch besser als ich. Wenn man da denkt an Eurofighter-Ermittlungen und Co., dann zieht sich das manchmal über Jahre, bis da so internationale Rechtshilfeersuchen erfüllt werden und bis man da irgendwie eine Übersicht über diese Strukturen und Verflechtungen bringen kann. Von dem her glaube ich, dass das noch durchaus lange dauern wird.
Ich hoffe, du hast jetzt nicht auf mein Alter angespielt, Fabian, dass ich das
auf
schon
deine Erfahrung.
Das weißt auch du, dass der Masseverwalter, der mit Benkos Privatstiftung, mit der Familienstiftung zu tun hat, tatsächlich auch geschrieben hat in einem seiner Berichte, also das wird alles noch lang dauern, die Aufarbeitung, weil es gibt ja dann immer auch Zivilklagen diverse, die eingebracht werden. Es gibt Schiedsverfahren, wie wir wissen, also da sind vor allem die Mubadalas, also auch Investoren aus dem arabischen Raum involviert, da geht es um 700 Millionen Euro. All das spielt auch in die Insolvenz hinein. Allein das wird natürlich Jahre dauern und auch bei den Strafverfahren und den Strafermittlungen wird sich das wohl noch etwas in die Länge ziehen.
Mein größtes Problem in der ganzen Causa ist ja, dass ich immer wieder den Überblick verliere, weil es einfach so riesengroß ist. Und was ich mich jetzt zum Beispiel gefragt habe bei diesen Hausdurchsuchungen und bei den Vorwürfen, über die wir da jetzt heute noch gesprochen haben, sind bei diesen Hausdurchsuchungen jetzt neue Vorwürfe aufgekommen rund um das herum oder verdichten sich da quasi nur diese Vorwürfe und Verdachtsmomente, über die wir jetzt schon seit Monaten sprechen?
Teils, teils kann man sagen. Also es gibt Fälle, wie zum Beispiel den von Fabian schon erwähnten, rund um die Bank. Da gab es eben einen Kredit, der noch im Sommer des Vorjahres eingeräumt wurde. Wir sprechen von 25 Millionen Euro und da hat die Bank ja selbst Anzeige erstattet. Das ist zum Beispiel etwas, was wir schon wissen. Und dieses Geldkarussell, von dem die WKStA in der Anordnung der Hausdurchsuchung spricht, da gibt es einfach zum Teil auch neue Aspekte. Es geht zum Beispiel auch an Zahlungen, Unterhaltszahlungen an Bank und Nahestehende, da sprechen wir von 2 Millionen Euro. Also da kommen immer mehr Puzzlesteinchen hervor, die zum Teil schon bekannt waren, zum Teil aber auch noch nicht. Also es gibt Unterschiedliches, aber es ist einfach ein Verfahren, das sich entwickelt. Und je mehr Informationen die WKStA bekommt, die Ermittler bekommen, desto mehr Informationen brauchen sie und Unterlagen holen sie. Und das tun sie dann halt schrittweise. Und jetzt war offensichtlich der Zeitpunkt, wo sie gesagt haben, wir holen uns jetzt noch mehr Unterlagen. Wir hoffen, dass wir noch Unterlagen und Daten bis hin zu Chatprotokollen, in der Anordnung zu lesen ist, finden.
Wenn da jetzt dann auch schon René Benkos umgangssprachlicher goldener Colt beschlagnahmt wird, sein Porsche und eben seine private Villa durchsucht wird, gehen diese ganzen Verfahren dann jetzt immer weiter in sein Privatvermögen hinein? Wie steht Benko da mittlerweile überhaupt noch da?
Schwer zu sagen, Benko ist insolvent, das wissen wir. Also er ist jedenfalls als Unternehmer, Berater insolvent. Das heißt, also er hat ein Insolvenzverfahren angemeldet, läuft auch schon, gibt es auch viele Klagen und viele, viele hohe Forderungen, die die Gläubiger zumindest angemeldet haben. Und letztlich, was bei Benko privat ist und was nicht privat ist, genau das ist eines der Probleme, den man auf den Grund gehen muss und dies jetzt auch versucht. Denn auch die Villa gehört Benko nicht privat, auch die gehört einer Gesellschaft, wie wir wissen. Und seine Vermögenswerte oder seine eben unter Anführungszeichen gesetzt am Gardasee, die Villa wurde ja auch siegnerintern noch einmal verschoben, noch einmal verkauft. Also das ist eben genau das Schwierige, dass man nicht weiß, was ihm privat zuzurechnen ist. Und es gibt ja auch Stiftungen. Stiftungen sind eigentümerlos, die gehören niemandem. Kann man sagen, ist das privat, ist das nicht privat. Aber das wird jetzt auseinanderklamüsert, was ihm wirklich gehört und wo er noch was hat, was ihm persönlich privat gehört. Das wird sich im Laufe der Zeit herausstellen oder auch nicht.
Jetzt ist erst Benkos Firmenimperium zusammengebrochen. Da gibt es jetzt Sanierungsverfahren, wo versucht wird, noch irgendwas rauszuholen oder zumindest den größtmöglichen Wert. Jetzt diese Woche ist die Polizei vor Benkos Tür gestanden. Was sind da jetzt die nächsten Eskalationsstufen? Anklage, Gefängnis? Wie muss man sich das vorstellen?
Ich möchte kurz festhalten, dieses Sanierungsverfahren gibt es eigentlich noch nicht. Dieses Sanierungsverfahren haben die Gläubiger beschlossen. Aber die Finanzprokuratur, also die Anwältin des Staats der Republik, hat dagegen Einspruch erhoben und darüber ist noch nicht entschieden. Also derzeit laufen Insolvenzverfahren, die in Sanierungsverfahren münden sollen, so wie es die Mehrheit der Gläubiger wünscht. Und zum restlichen Teil der Frage magst du vielleicht?
Ja, Also wie gesagt, ich glaube, dass da noch sehr viel Zeit vergehen wird, bis quasi eine Anklage bevorsteht. Wir wissen ja auch gar nicht, ob es dann schlussendlich zu einer Anklage reicht oder ob sich der Verdacht entkräftet. Also ich glaube, das wird noch dauern. Dann ist natürlich, summieren sich da schon die Vorwürfe, wenn es nach dem jetzigen Stand gehen würde, wenn das zur Anklage gebracht werden würde, dann würde sogar auch eine Haftstrafe im Raum stehen. Aber wie gesagt, das sind wir in ferner Zukunft. Ich glaube, was schon noch interessant wird auch, sind quasi die Beziehungen von Benko zur Politik, die ja jetzt eh schon jahrelang Thema waren, aber wo es vielleicht auch noch in den kommenden Monaten zu eben mehr Informationen kommen wird, Stichwort Chatprotokolle, die gesucht werden etc. Also ich glaube, das ist etwas, was so aus politischer Sicht noch interessant wird.
Ja, und man darf ja auch nicht vergessen, dass Benko nicht allein gearbeitet hat. Im Gegenteil, er hat sehr viele Geschäftsführer von hunderten von Gesellschaften, die es da gab in dem ganzen Signal-Imperium gehabt, von denen viele in Vorstandspositionen waren. Und wir wissen aus dieser Anordnung zur Hausdurchsuchung zur Binder, wissen wir ja, dass es da allein da schon andere Beschuldigte gibt. Das sind Leute, die sehr lang an Benkos Seite gearbeitet haben, sehr lang mit Benko gearbeitet haben. Wir wissen, er hatte einen Beirat. Wir wissen, die Gesellschaften hatten alle Aufsichtsräte, durch die ja eigentlich die diversen Beschlüsse zu Transaktionen gegangen sein müssten. Also es kann ja auch abseits von Benko noch eine Reihe anderer Leute treffen, dass Ermittlungen geführt werden.
Und ich weiß nicht, ob Eskalationsstufe das richtige Wort dafür ist, aber es ist natürlich, wie wir jetzt auch in den vergangenen Jahren bei anderen Verfahren, also Kasach, gesehen haben, es ist natürlich auch jederzeit möglich, dass es einen Kronzeugen oder eine Kronzeugin gibt, wenn sich das Ermittlungsverfahren eben hinzieht und so viele Beschuldigte vorhanden sind.
Also Fazit, da könnte noch was rauskommen. Ich habe nach dieser aufsehenerregenden Hausdurchsuchung diese Woche in einem Konkurrenzmedium die Aussage gehört, für René Benko wird die Suppe jetzt dünn. Was damit wahrscheinlich gemeint war, die Luft wird immer dünner für René Benko. Würdet ihr das unterschreiben?
Ich glaube, die ist schon die ganze Zeit dünn. Ich denke, die ist in Wirklichkeit seit Jahren dünn, aber das ist meine persönliche Meinung. Und wenn einmal Ermittlungen laufen, wenn einmal Hausdurchsuchungen durchgeführt werden in derartiger Flächenwirksamkeit, dann kann man wohl meinen, dass die Luft dünner wird.
Ja, also ich glaube, jetzt kommen wir dann in die Zone, wo man vielleicht ein Beatmungsgerät braucht.
Wir werden wahrscheinlich noch Möglichkeiten für weitere Podcasts haben. Vielen Dank euch, Renate Graber und Fabian Schmidt.
Sehr gern, wie immer.
Sehr gern.
Wir machen jetzt dann gleich noch weiter mit allen anderen wichtigen Meldungen zum Tag. Unter anderem sprechen wir darüber, warum der Ex-Politiker Frank Stronach in Kanada festgenommen wurde und darüber, gegen wen Österreich denn nun wirklich spielen wird im Euro-Achtelfinale. Wenn Sie, liebe ZuhörerInnen, die journalistische Arbeit, die wir hier beim Standard machen, unterstützen möchten, dann können Sie das mit einem Standard-Abo tun. Mehr Infos dazu gibt es auf abo.derstandard.at. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Es geht gleich weiter.
Was ich nicht nachvollziehen kann, ist, warum an jedem Unrecht immer ich schuld sein soll.
Ein Korruptionsskandal jagt den anderen.
Österreich hat in den letzten 30 Jahren viel über Klimaschutz gesprochen, aber zu wenig getan.
Die Politik verschläft die Klimakrise.
Die Behörden haben alles richtig gemacht.
Fehler vergisst man, statt daraus zu lernen.
So sind wir nicht. So ist Österreich einfach nicht.
Aber wie ist Österreich dann?
Das wollen wir bei Inside Austria herausfinden.
Wir blicken auf die großen österreichischen Skandale. Von Ibiza bis Ischgl.
Wir wollen wissen, wer dafür in der Politik die Verantwortung trägt.
Und wir schauen genau hin, wo Österreich über seine Grenzen hinaus mitmischt. Vom Wirecard-Skandal bis zum Ukraine-Krieg.
Das ist Inside Austria von Standard
und Spiegel. Jeden Samstag eine neue Folge, überall, wo es Podcasts gibt.
Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, der Austro-Kanadier Frank Stronach wurde in Kanada festgenommen. Laut Medienberichten sind Vorwürfe wegen sexueller Übergriffe in mindestens 6 Fällen bekannt geworden, die bis ins Jahr 1977 zurückreichen. Stronachs österreichischer Anwalt bestätigt Ermittlungen wegen sexuellen Missbrauchs und Vergewaltigung. Laut seinem kanadischen Anwalt bestreitet Stronach die Vorwürfe aber. Der gebürtige Steirer Frank Stronach wurde mit seinem Magna-Konzern in Nordamerika zum Selfmade-Millionär. In Österreich ist er vor allem für seine kurze Episode in der Politik mit seinem Team Stronach bekannt. Zweitens, die fleischlose Kochlehre ist in Österreich fix. Darauf haben sich die Regierungsparteien ÖVP und Grüne trotz Koalitionskrach jetzt doch noch geeinigt. In den nächsten Wochen soll die entsprechende Verordnung in Begutachtung gehen und mit Anfang 2025 dann in die Praxis umgesetzt werden. Ziel ist es, auch das fleischlose Angebot auf Österreichs Speisekarten dadurch hochwertiger zu gestalten, damit es eben nicht immer nur gebackene Schwammerln gibt neben dem Schnitzel. Einen Streitpunkt hat es dann aber doch noch gegeben. Die ÖVP hat dem Vernehmen nach darauf bestanden, dass man nicht von einer veganen Kochlehre sprechen dürfe. Offiziell werden deshalb nun Fachkräfte für vegetarische Kulinarik ausgebildet. Und drittens, nach den gestrigen Spielen am Mittwoch bei der Fußball-Europameisterschaft steht jetzt auch der Achtelfinalgegner für Österreich fest. Es wird die Türkei. Also jene Mannschaft, gegen die Österreich in einem Testspiel kürzlich mit 6:1 gewonnen hat. In der bisherigen Euro hat sich das türkische Team als Gruppenzweiter hinter Portugal zwar ganz gut geschlagen, vor allem in der Verteidigung gibt es laut unserem Sportressort aber einige Schwächen. Das heißt, unsere Chancen stehen nicht schlecht. Das Euro-Achtelfinale Österreich-Türkei wird am kommenden Dienstag stattfinden. Und wenn Sie, liebe ZuhörerInnen, wissen wollen, wie gut unsere Chancen dabei genau stehen, dann hören Sie in unsere gestrige Folge von Thema des Tages hinein. Da geht es um Österreichs immer realer werdendes Fußballwunder bei der Euro. Alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen können Sie sonst auf derstandard.at nachhören. Wenn Sie noch nicht genug von Standard Podcasts haben, dann hören Sie in die neueste Folge von Besser Leben rein. Da geht es um die Frage, wie man der Bettwanzenplage entkommen kann. Feedback oder Anregungen für das Standard Podcast Team schicken Sie gerne an podcast@derstandard.at. An dieser Folge haben meine KollegInnen Clarissa Donati, Margit Ehrenhöfer und Scholt Wilhelm mitgearbeitet und mein Name ist Tobias Holub. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Im Standard liest man seit 35 Jahren das, was man wissen muss und nicht das, was man glauben soll.
Guten Tag, mein Name ist Robert Diesenreiter. Und genau deshalb weiß ich, warum ich für den Standard arbeite.
Der Standard, der Haltung gewidmet.